Ja. Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen stand ich vor der gleichen Aufgabe. Ich war bei einem Vortrag, ich musste jemanden malen, der war wildfremd. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, ich sehe ihn zumindest nie wieder. Und als ich ihm dann mein Bild überreicht habe, habe ich sowas sinngemäß gestammelt von, er soll es jetzt bitte nicht persönlich nehmen. Ich habe 3 Kinder und als die kleiner waren, haben die mir ständig Bilder geschenkt. Bilder, die sicherlich nicht besser waren als die, die sie heute Morgen gemalt haben. Meine Kinder haben sich nicht entschuldigt. Meine Kinder waren stolz und der Papa sollte das gefälligst auch sein. Inzwischen sind meine 3 Kids in der 3. bis in der 6. Klasse und wenn sie etwas malen sollen, neigen sie so langsam aber sicher dazu, das peinlich zu finden. So wie es ihnen vielleicht heute Morgen auch ein bisschen peinlich war, es zu überreichen. Offensichtlich passiert etwas im Laufe unseres Lebens mit uns. Offensichtlich fällt es uns immer schwerer, mit etwas Skizzenhaften, Unfertigen, vielleicht auch mit etwas, was nicht so richtig gelungen ist, umzugehen. Ich meine, was will man erwarten, wenn man noch nie Porträtzeichnen geübt hat und eine Minute Zeit hat? Gedankensprung, großer Gedankensprung. Ein Bild, das Jesus in seinem Leben, in seiner Verkündigung offensichtlich gern gebraucht hat, war das Bild vom Senfkorn. Wir haben es gerade schon in der Schriftlesung gehört, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, sagt Jesus da. Im anderen Gleichnis sagt er, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr mit Gottes Hilfe Berge versetzen. Mir ist in der Vorbereitung zu dieser Predigt deutlich geworden, dass beim Senfkorn, zumindest wenn man sich es mal vom Endprodukt, vom Senfstrauch oder Senfbaum her gedenkt, dass beim Senfkorn ja überhaupt nichts fertig ist. Das Senfkorn ist ein winzig kleiner Anfang, gewissermaßen die Idee, die Skizze eines Baums. Das Reich Gottes, das einem Senfkorn gleicht, ist zwar mitten unter uns, aber eben nur als Senfkorn. Unvollkommen, skizzenhaft, zumindest in unserer Wahrnehmung, manchmal auch kaum wahrnehmbar. Senfkörner sind winzig klein. Ich habe mal so eine Packung mit Senfkörnern für den KU gebraucht und dann ist sie, weil ich ein bisschen schusselig bin, natürlich in meinem Büro mal umgekippt. Ich habe noch lange Zeit danach immer wieder Senfkörner gefunden, weil die so klein sind und die in jede Ecke kullern. Senfkörner kann man leicht übersehen. Das Reich Gottes, das einem Senfkorn gleicht, ist mitten unter uns. Aber eben manchmal kaum wahrnehmbar, manchmal skizzenhaft, unfertig, gebrochen. Aber es ist unter uns. Die Idee Gottes ist gemacht und wir können uns daran beteiligen. Was ich an diesem Bild vom Senfkorn so spannend finde, ist, dass Gott offensichtlich das Unfertige, das Unvollkommene, das Skizzenhafte aushält. Ich meine, seit 2000 Jahren warten wir auf die Wiederkunft Christi. Seit 2000 Jahren warten wir, dass aus diesem Senfkorn der große Baum wird. Seit 2000 Jahren warten wir, dass das mit dem Reich Gottes in Vollkommenheit endlich wahr wird. Und Gott lässt uns noch immer warten. Auch nach 2000 Jahren haben wir nicht mehr oder nicht viel mehr als ein Senfkorn. Wir leben in der Senfkornzeit, würde ich sagen. Das gilt für das Reich Gottes. Aber das gilt auch für uns ganz persönlich. Auch unser Glaube ist ja nicht fertig. Er ist auch unvollkommen, manchmal skizzenhaft. Manchmal auch nicht zu Ende gedacht. Ich merke, dass in meiner Theologie manches sich reibt und noch nicht zur Fülle gekommen ist. Wir leben in der Senfkornzeit. Und für Jesus reicht es. Für Jesus reicht ein Senfkorn Glaube. Wir dürfen Fragen haben, Zweifel. Es muss nicht alles fertig sein. Und trotzdem können wir, so sagt es Jesus, mit Gottes Hilfe Berge versetzen. Wir dürfen Dinge ausprobieren. Wir dürfen auch scheitern. Gott hält das aus. Gott hält das Unfertige aus. Und wir? Wie geht's uns mit dem Skizzenhaften, dem Unfertigen? Wie gehen wir damit um als Einzelne, aber eben auch als Kirche? Vor einigen Wochen war ich werde noch von der IHK eingeladen, das zum Neujahrsempfang, und da geht man schon allein wegen dem Essen hin. Und neulich bin ich aber nicht nur wegen dem Essen hingegangen, sondern weil auch die Person spannend war. Da war nämlich der Chief Evangelist of Innovation der Firma Google da. Chief Evangelist, so heißt der wirklich, also Chefevangelist. Frederik Pferd heißt der gute Mann. Und in diesem Vortrag ging es um die Frage, was Teams in der Wirtschaft erfolgreich macht. Und ich habe mir das angehört und habe ganz schnell gedacht, Mensch, da kannst du ganz viel auf die Kirche übertragen. Und dieser Frederik Pferd hat erzählt, dass man bei Google lange Zeit der Meinung war, entscheidend für den Erfolg eines Teams ist die Zusammenstellung. Also welche Personen sind in welchem Team, das entscheidet alles. Und dann hat man sehr viel Zeit darauf investiert, praktisch zu schauen, wer ist in welchem Team. Und irgendwann hat man gedacht, jetzt wollen wir es doch mal ein bisschen genauer wissen und hat eine Forschungsreihe gestartet innerhalb von Google und hat einmal geschaut, welche Teams sind erfolgreich und welche nicht. Und das für Google selber überraschende Ergebnis war, dass es gar nicht so sehr auf das Wer ist im Team ankam, sondern viel, viel mehr auf die Frage, wie geht dieses Team miteinander um. Und der Begriff, den Google dann dafür verwendet hat, war der Begriff der psychologischen Sicherheit. Psychologische Sicherheit, haben sie gesagt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Man könnte vielleicht das so übersetzen, Vertrauen in eine Gruppe zu haben, ist der Schlüssel zum Erfolg. Psychologisch sicher ist ein Team, wenn man keine Angst davor haben muss, in einer Gruppe etwas Unfertiges, eine Idee zu äußern. Psychologisch sicher ist man, oder ist ein Team, wenn man etwas ausprobieren darf und keine Angst davor haben muss, dass, wenn es nicht klappt, die anderen den Kopf schütteln und sagen, wir haben es ja eben schon immer gewusst. Typisch. Psychologisch sicher ist ein Team, wenn ein Projekt gelaufen ist, in der Wirtschaft, aber genauso auch in der Kirche, danach miteinander überlegen kann, warum ist es gelungen oder warum ist es nicht gelungen und was können wir daraus lernen. Psychologisch sicher ist ein Team, wenn die Frage, wer ist schuld, ersetzt wird zu der Frage, was können wir für die Zukunft da mitnehmen, daraus ziehen, daraus lernen. Theologisch würde ich sagen, psychologische Sicherheit herrscht da, wo wir uns bewusst sind, dass wir in der Senfkornzeit leben, in der die Dinge nicht fertig sind. Und daraus versuchen, als Kirche, als Leib Christi das Beste zu machen. Ganz konkret habe ich mir mal überlegt, was könnte das denn heißen, psychologische Sicherheit in der Kirche. Und mir sind mal so ein paar Beispiele eingefallen. Ich glaube, psychologisch sicher könnte zum Beispiel bedeuten, dass man in der Bezirkskonferenz von einem Kirchenneubau träumen kann, obwohl der Kassenführer gerade gesagt hat, dass wir die Umlage nicht stemmen. Oder dass man den Wunsch äußern kann, einen Jugendreferenten einzustellen, obwohl man gerade händeringend nach einer Lösung für den Seniorenkreis sucht. Psychologische Sicherheit könnte auch bedeuten, dass man im Gemeindevorstand bespricht, dass im neuen Gemeindebrieflayout die Geburtstage vergessen wurden und niemand sauer ist. Liebe Gemeinde, sind Ihre Gremien hier in Ulm psychologisch sicher? Der Gemeindevorstand, die BK, sind das Räume, in denen man ohne Angst Ideen, Unfertiges äußern kann, in denen man träumen kann? Sind das Räume, in denen man was ausprobieren darf? Und wenn es nicht funktioniert, dann probiert man halt was Nächstes aus. Sind es Räume, in denen Senfkörner wachsen dürfen? Was vermitteln Sie ganz persönlich? Wie geht es Ihnen, wenn jemand eine Idee äußert? Vielleicht auch eine etwas spinnige Idee. Erschreckt Sie das? Wie durchdacht muss eine Idee für Sie sein, dass Sie sie äußern? Könnten Sie sich vorstellen, in der Gemeinde eine Idee zu präsentieren, wenn sie nicht viel fertiger ist als das Bild, das Sie gerade gemalt haben? Und wie schnell blicken Sie bei neuen Vorschlägen, bei neuen Ideen vor allem auf das, was schwierig ist? Einen Satz, den ich mir aus diesem Vortrag des Chief Evangelist of Innovation aufgeschrieben habe, war: Kreativität kann man verlernen. Kreativität kann man verlernen, wenn wir uns nicht mehr trauen, mit Unfertigem, mit Ideen zu leben und das auch mal zu äußern. Kreativität kann man verlernen, wenn eine Atmosphäre herrscht, in der sofort das Ja-Aber kommt. Sie kennen das. Ja, nette Idee, aber wer soll das zahlen? Ja, nette Idee, aber wer soll das machen? Ja, tolle Idee, aber wer soll denn da kommen? Da kommt doch niemand. Frederik Pferd gab uns Anwesenden einen Tipp mit. Er hat nämlich gesagt, ersetzen Sie mal das Ja-Aber in Ihrem Denken durch ein Ja-Und. Ja, und wie kommen wir da weiter? Ja, und was wäre denn der nächste Schritt? Ja, und was brauchst du denn dafür? Als Superintendent bin ich in vielen Gesprächen, bekomme viele Ideen mit. Und mir ging es in der letzten Zeit schon ein paar Mal so, dass dieser Ja-Aber-Satz kam. Und dann habe ich mich mal bewusst gebremst und habe mal Ja und gefragt. Und habe gemerkt, das verändert was. Liebe Gemeinde, geht hin in alle Welt. Das ist der Auftrag Jesu, kurz bevor er dann gen Himmel steigt. Geht hin in alle Welt. Was für eine gewaltige Idee. Die gute Nachricht, begrenzt auf einen winzigen Raum in Palästina, soll sich in alle Welt hinaus verbreiten. Aus Jerusalem ausgehen. Alle Menschen sollen sie hören. Die gute Nachricht. Die Jünger sollen ihre vertraute Heimat verlassen, sollen aufbrechen in bisher unbekannte Länder, um dort diese Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden. Ich stelle mir vor, wie diese kleine Schar von Jüngern auf dem Berg steht, das hört und denkt, ja, aber wir sind doch hier einfache Leute, aber wir sind doch noch nie rumgereist. Aber wie sollen wir die ganze Welt erreichen? Zu zwölft? Zu elft? Aber die Jünger, zumindest einige davon, haben es getan. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben das Evangelium verbreitet. Sie haben etwas Neues gewagt und erlebt, dass Gott aus kleinen Senfkörnern etwas ganz Großes machen kann. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir eine Kirche, die ganz bewusst in der Senfkornzeit lebt. Eine Kirche, in der für Gott Dinge ausprobiert werden dürfen. Eine Kirche, in der man keine Angst davor hat, dass etwas, was man ausprobiert, auch mal nicht gelingt. Eine Kirche, in der man miteinander auf dem Weg ist und miteinander fragt, und was lernt er daraus? Aus dem Guten oder vielleicht auch aus dem, was nicht gelungen ist. Ich kenne sie noch nicht wirklich hier in Ulm. Deshalb kann ich völlig unbedarft heute Morgen reden. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder ungut sie mit Unfertigem umgehen können. Aber eines weiß ich. Ich kann die anderen nicht verändern. Aber ich kann an mir selber arbeiten. Ich kann mich verändern. Ich kann für mich das Ja-Aber durch ein Ja-Und ersetzen. Ich kann offen über meine Fehler reden, über meine Entscheidungen, manchmal vielleicht auch über meine Fehler lachen, weil ich darum weiß, dass Gott mich liebt und dass seine Liebe nicht davon abhängt, ob ich Erfolg oder Misserfolg habe. Vor Gott muss ich auch in Niederlagen nicht um mein Ansehen fürchten, denn Gott hält das Unfertige aus. Und Gott kann aus dem Senfkorn etwas Großes machen. Amen.